Wer noch nicht weiß, wie die Jahreslosung für 2022 heißt, der braucht nachher nur den Günther anzuschauen, der bei uns ist und uns das Wort sagt, beziehungsweise seine Krawatte. Die Predigt ohne Worte. Aber ich lese jetzt den Text, der uns darauf vorbereitet, aus Johannes 6, ab Vers 24. Vorgeschichte: Jesus sättigt 5000 Mann und die Jünger Jesu waren nach dieser Geschichte über den See Genezareth gefahren und auch Jesus war weggefahren oder war am anderen Ufer bei den Jüngern dann angekommen. Da also die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, auch nicht seine Jünger, stiegen auch sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr ein Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott der Vater bestätigt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht: Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Soweit. Günther.
Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch auch allen den gesunden Leib, den Frieden und den Heiligen Geist im neuen Jahr 2022. Die Jahreslosung kannst du schon gerade einblenden, die erste Folie. Habt ihr wahrscheinlich alle schon gesehen und gehört. Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und am ersten Gottesdienst im neuen Jahr wollen wir natürlich immer über diese Jahreslosung nachdenken. Es ist vornehm ausgedrückt, was Luther mit hinausstoßen übersetzt hat. Da steht im Griechischen das Wörtchen ekballo. Und Luther hat es, glaube ich, schon treffender übersetzt: hinausstoßen. Ausekeien, sagt man Schwäbisch. nicht bloß so abweisen, so ein bisschen auf Distanz gehen. Den werde ich nicht hinausstoßen. Wir erleben das ja zurzeit an vielen Stellen, dass man abgewiesen, zurückgestoßen, hinausgestoßen wird. Im Laden, im Restaurant, im Kino, im Theater. Vielleicht kennt der eine oder andere unter uns das auch schon, hat das schon erlebt. Und dann ist natürlich auch gleich die Frage da, welche Regel gilt, um zu Jesus zu kommen? 1G, 2G, 3G, 4G, G plus, geboostert, gebadet, getestet, geduscht und was weiß ich, geföhnt. Und Jesus sagt hier, bei mir gibt es keines dieser G, sondern wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und den Zusammenhang, den haben wir gerade schon gehört. Es ist die Geschichte der Speisung der 5000. Und ich setze jetzt einfach voraus, dass ihr alle diese Geschichte kennt. Die kommt in allen vier Evangelien vor. Und ich habe in meinem Studium gelernt, alle Geschichten, die in jedem Evangelium vorkommen, die sind ganz besonders wichtig. Und deshalb lohnt es sich mal, diese Speisung der 5000 in jedem der Evangelien nachzulesen. Das kann man ja, wir haben noch ein paar Feiertage vor uns, das kann man ja die nächsten Tage mal machen. Aber wie gesagt, ihr kennt, denke ich, alle diese Geschichte und da kommen die Jünger zunächst einmal richtig in Verlegenheit. Sie sollen 5000 Menschen versorgen. Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Die Vorräte, die sind auch knapp. Und die menschliche Reaktion der Jünger ist absolut nachvollziehbar, absolut verständlich. Sie wollen die Leute abweisen, hinausstoßen und sagen, geh doch heim, bleibt daheim. Schaut euch die Veranstaltung im Livestream an. Da könnt ihr nebenher festbern, da könnt ihr nebenher Kaffee trinken, dann brauchen wir euch nicht versorgen. Und Jesus macht es eben nicht so. Er tut ein Wunder, er setzt, ich sage es jetzt mal auf Griechisch, ein Semeia, ein Zeichen. Er nimmt das wenige Brot, dankt dafür, bricht es und gibt es denen, die sich da um ihn versammelt haben. Und hinterher sind alle satt. Boah. Und die Leute, die sind absolut begeistert von dem, was Jesus tut und sie erinnern sich an diese alte Geschichte, wie Mose Israel damals durch die Wüste geführt hat und sie mit Manna versorgt hat. Und da geht schon das Gerücht durchs Volk, wie es eben sehr schnell rumgeht. Ist dieser Jesus, dieser Nazarener vielleicht der verheißene Prophet, von dem Mose gesagt hat, einen Propheten wie mich wird Gott mal unter euch erwecken? Ist dieser Jesus vielleicht derjenige, der Messias ist, und der uns von den Römern befreit, wie damals unsere Väter aus Ägypten befreit wurden. Und plötzlich richten sich ganz viele Erwartungen auf Jesus. Du sollst unser König werden. Du sollst uns befreien. Und wir sind auch bereit, alles zu tun, was du willst, damit dein Reich gebaut wird. Da sind wir bereit, in die Hände zu spucken, die Ärmel hochzukrempeln, damit dein Reich gebaut wird. Wir sind bereit, Entbehrungen in Kauf zu nehmen, wenn du uns befreist. So wird Jesus plötzlich Macht angeboten. Und was macht er? Er entweicht. Er entzieht sich dieser Angebotenen, dieser verlockenden Macht. Und er schickt seine Jünger auf die andere Seite des Sees. Er selbst geht ins Gebet. Und in der Nacht geht er dann über den See auf die andere Seite zu seinen Jüngern. Das ist eine eigene Geschichte. Und am anderen Tag suchen ihn die Volksmengen. Und dann fahren sie über den See oder laufen auch um den See herum und finden dort auch Jesus. Dann stehen sie vor ihm und er vor ihnen. Sie gucken ihn mit großen Augen an und fragen, wie bist du hergekommen? Und jetzt nächste Folie. Und dann spiegelt Jesus ihnen ihr Verhalten, so sagt man das jetzt heute, psychologischen Ausdruck. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr sucht mich nicht, weil ihr ein Semeia, ein Zeichen von mir gesehen habt, sondern weil ihr Brot gegessen habt, weil ihr satt geworden seid. Darum sucht ihr mich. Ich lerne daraus zunächst einmal, man kann mit Jesus was erleben. Und ich denke, jeder von uns könnte da auch schon so seine Geschichten erzählen, was man mit Jesus alles erleben kann. Man kann auch begeistert sein von dem, was Jesus tut, welche Wunder er tut. Und man kann auch viel von Jesus erwarten, man kann auch bereit sein, sich für ihn einzusetzen. Und das ist ja bis zum heutigen Tag, Gott sei Dank, so. Aber Jesus kommt es hier gar nicht so sehr auf dieses Wunder, auf dieses Zeichen an, sondern er spiegelt den Leuten zunächst einmal, ihr sucht mich nicht, weil ihr ein Zeichen von mir gesehen habt. Jesus sieht gleich tiefer. Ihr sucht mich deshalb nicht. Was ist denn das Merkmal eines Zeichens? Ein Zeichen, das weist immer über sich hinaus, immer von sich weg. Ein Verkehrszeichen zeigt mir, da vorne kommt eine Kurve oder eine Engstelle oder eine Ampel oder eine Bodenwelle, je nachdem, ihr kennt das ja alle auch. Ich sage es noch anders. Ein Zeichen weist auf eine andere Wirklichkeit hin. Das Zeichen an sich ist gar nicht wichtig. Das weist aber auf eine andere Wirklichkeit hin. Ein Zeichen ist eben nur ein Zeichen. Es weist auf eine größere Wirklichkeit hin. Und Jesus macht es auch. Er sagt, es geht bei mir nicht um das Zeichen, es geht bei mir nicht um die Wunder. Die erfährst du sowieso nebenbei. Und dann sagt er zu ihnen, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, auf dem das Siegel Gottes des Vaters ist. Jetzt sehe ich die Zuhörer so vor mir und die verstehen überhaupt nichts. Schafft euch Speise, die unvergänglich ist. Speise ist doch vergänglich. Manches Mal schon in der nächsten Stunde schon nicht mehr genießbar. Oder manchmal schon am nächsten Tag schon verschimmelt oder vergammelt. Damals in Israel sowieso ohne Kühlschrank. Schafft euch Speise, die unvergänglich ist. Ich sage es noch anders. Gibt es etwas in dieser Welt, das unvergänglich ist? Gibt es etwas, das ewig bleibt, wo alles wankt und fällt? Gibt es noch eine andere Wirklichkeit als unsere Welt der Tische und Bänke? Gibt es noch was anderes, was Unvergängliches? Jetzt fragen Sie ihn, was sollen wir denn tun, dass wir Gottes Werke wirken. Was sollen wir denn tun? Das Unvergängliche zu tun. Und ich habe riesen Respekt vor dieser Frage, wenn die ein Mensch überhaupt stellt. Wer nur diese Welt der Tische und der Bänke kennt, der fragt nicht, was er tun soll, um Gottes Werk zu wirken. Der fragt, wie kann ich im neuen Jahr neue Geschäfte machen, wie kann ich im neuen Jahr Geld verdienen, wie kann ich im neuen Jahr eine Frau kriegen oder einen Mann oder Kinder, was weiß ich was alles. Der wirkt ja sein eigenes Werk. Also diese Frage, die muss ein Mensch erstmal stellen, was muss ich tun oder was sollen wir tun, um Gottes Werke zu wirken? Wer nur sein eigenes Werk kennt, der fragt natürlich immer zunächst mal, was habe ich davon? Was nützt mir das? Gefällt mir das? Fühle ich mich wohl? Und so weiter und so fort. Also ein Mensch, der nur die Welt der Tische und der Bänke kennt, der fragt nicht, was er tun soll, um Gottes Werk zu wirken. Der fragt auch nicht, ist das wahr, was ich tue? Stimmt es überhaupt? Der fragt nur nach seinem eigenen Vorteil. Es ist also schon ein geistlicher Fortschritt, wenn ein Mensch schon mal diese Frage stellt, was sollen wir tun? Was soll ich tun, damit ich Gottes Werke wirken? Und dann antwortet ihnen Jesus, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ich sage mal mit meinen Worten, nicht du tust Gottes Werk, sondern Gott tut sein Werk an dir. Nicht du tust Gottes Werk, sondern Gott tut sein Werk an dir. Und er wirkt in dir den Glauben. Und immer dort, wo dich eine Sehnsucht packt, wo dich eine Sehnsucht weckt nach mehr als das, was du in dieser Welt der Tische und Bänke bereits hast, da tut Gott sein Werk an dir. Weil er dir damit deutlich macht, das, was in dieser Welt der Tische und Bänke gilt, das ist alles nur vorübergehend. Das ist vergänglich. Und darum tut Gott sein Werk an dir. Er weckt in dir eine Sehnsucht. Man spricht vielleicht auch vom Lebenshunger und auch vom Lebensdurst, die weckt Gott in einem Menschen. Und dann ruft er dich. Und dann sucht er dich. Und dann lädt er dich ein. Und dass du heute hier bist, das ist Gottes Werk. Klar hat sich vorhin jeder fertig gemacht, sein Stundengesicht aufgesetzt und so weiter und hat sich daher bemüht, klar. Aber zutiefst, hoffe ich doch zumindest, ist so eine Sehnsucht da, ein Wort Gottes für das neue Jahr zu bekommen, was zu bekommen, was meinen Lebenshunger und was meinen Lebensdurst stillt. Aber die Menschen, die verstehen das jetzt, die Situation noch gar nicht so richtig und deshalb ist auch ihre Rückfrage verständlich. Sie fragen Jesus, was tust du für ein Semeia, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben Brot in der Wüste gegessen. Also schon komisch. Die fragen nach einem Zeichen, obwohl sie einen Tag vorher ein Zeichen erlebt haben. Gestern haben sie ein Wunder erlebt. Brotvermehrung, alle wurden satt. Und heute fragen sie schon wieder nach einem Zeichen. Ich lerne hier, Wunder überzeugen einen Menschen nicht. Wunder überzeugen einen Menschen nicht. Die geschehen, klar. Aber damit ist ein Mensch noch lange nicht überzeugt. Die haben gestern ein Wunder erlebt, weil sie Hunger hatten. Aber das ist inzwischen verdaut und jetzt haben heute haben sie wieder Hunger. Kennt jeder von uns auch. Kaum ist Weihnachten vorbei, hat man wieder Hunger. Sie erinnern sich, unsere Väter haben Manna in der Wüste gegessen. Aber trotzdem schreien sie an jedem Tag neu zu Mose, gib uns was zu essen. Ich lerne hier draus auch, so wie die Alten singen, so zwitschern auch die Jungen. Was tust du für ein Zeichen? Und jetzt heißt es hier, Jesus antwortet ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt. Ich muss es anders betonen. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt. Ich habe hier noch dazu geschrieben in der Klammer, nicht das Getreide, das aus der Erde wächst. Das kommt natürlich auch von Gott. Aber das, was den Lebenshunger stillt, was den Leben zerstillt, das ist das, was vom Himmel kommt. Und dieses himmlische Brot gibt der Welt das Leben. Und da sagen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Und jetzt passt es ja gerade jetzt auch zu unserem Jahreslos, was wir hier für die Gemeinschaft gezogen haben, oder was der Kleine gezogen hat. Da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der leidet keinen Lebenshunger und wer an mich glaubt, dessen Lebensdurst ist gestillt. Das muss man sich jetzt einfach mal so ein bisschen plastisch vorstellen. Da steht Jesus. Ihm gegenüber stehen die Menschen mit ihren Wortführern. Und jetzt macht Jesus diesen Leuten deutlich, ich bin derjenige, der euren Lebenshunger stillt, der euren Lebensdurst stillt. Ich bin derjenige, nach dem ihr in Wirklichkeit sucht. Ich bin derjenige, den ihr in Wirklichkeit braucht. Ich habe euch das Brot als Zeichen gegeben. Aber die göttliche Wirklichkeit, die bin ich leibhaftig. Ich bin das Brot des Lebens. Stellt euch einfach mal dieses Bild vor. Da steht Jesus und ihm stehen die Menschen so gegenüber. Und er stellt diesen Anspruch. Und da sehe ich, wie sich die Ersten am Kopf kratzen und sagen, also, du bist doch Josefs Sohn aus Nazareth mit der Zimmerei, mit dem Zimmereibetrieb, wo neulich mit dem großen Kran da durchgefahren ist. Wir kennen dich doch. Klar, du hast schon ein paar Zeichen getan. Du hast Wasser in Wein verwandelt. Toll, was du kannst. Du hast Kranke geheilt. So Leute können wir brauchen. Jetzt hast du ein Brotwunder getan. Können wir auch brauchen. Brot und Wein, Gesundheit. Was will man mehr? Aber Jesus, wie soll das gehen? Du, das Brot des Lebens, du, der Zimmermann, Josefs Sohn von Nazareth, du. Du stillst den Lebenshunger, du stillst den Lebensdurst. Du? Und da heißt es ganz plastisch weiter, Jesus antwortete oder antwortet, ihr seht mich und glaubt nicht. Ihr seht mich und glaubt nicht. alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, aus der göttlichen Wirklichkeit gekommen, nicht um meinen Willen zu tun, also nicht um eigenwillig mein Leben hier in dieser Welt zu leben, sondern ich will den Willen dessen tun, der mich gesandt hat. Und das ist eine Kröte, die Jesus hier seinen Zuhörern zumutet. Die müsst ihr schlucken. Diese Kröte. Was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und jetzt werden die Zuhörer nervös, dass Jesus von Gott, seinem Vater, spricht. Schon ein dreistes Stück. Wir kennen dich doch, Josef, Sohn aus Nazareth. Wie kannst du dir anmaßen, Gott als deinen Vater zu bezeichnen? Was bildest du dir ein? Und dann, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Also wenn wir zu Gott gehen, dann gehen wir einmal am Sabbat in der Woche in die Synagoge, um das Wort der Väter, das Wort Gottes zu hören. Wir gehen auch zwei- oder dreimal, wenn es hochkommt, nach Jerusalem. Da pilgern wir hin, um unsere Opferleistungen zu bringen. Aber wann wir zu Gott gehen, das bestimmen wir doch selbst. Das entscheiden wir doch. Ich gehe in den Tempel, ich mache eine Wallfahrt, ich gehe in die Synagoge. Wie kannst du sagen, wer zu mir, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir? Wir sind doch selbstbestimmt. Wir entscheiden doch selbst. Und wie kannst du sagen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen? Wie kannst du sowas sagen? Wir merken, da tut sich jetzt plötzlich ein gesellschaftlicher Graben auf. Und dann setzt Jesus noch eins drauf. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Ich sehe jetzt, wie die Zuhörer nicht nur nervös werden und sich am Kopf kratzen, sondern sie merken, was dieser Jesus hier uns zumutet, das passt überhaupt nicht in unser Denken, auch nicht in unser frommes Denken. Passt überhaupt nicht hinein, dass da einer den Anspruch stellt, ich bin vom Himmel gekommen. Dass da einer den Anspruch stellt, ich bin das Brot des Lebens. Dass da einer den Anspruch stellt, ich stille den Lebenshunger und ich stille den Lebensdurst. Und dass einer auch noch den Anspruch stellt, ich wecke die Meinen am jüngsten Tag auf. Bis dahin haben wir gelesen oder haben wir schon gehört. Folgerichtig Vers 41. Da murrten die Juden über ihn. Auch hier nochmal ein Wörtchen im Griechischen. Also ich übersetze so als Schwabe auch gerne mit Brudle. Skongizon. Was Brudle ist, das kennt ihr alle. Wahrscheinlich hat jeder von euch schon mal gebruddelt. Was heißt Brudle? Da kommt so eine Unzufriedenheit auf. Da regt sich so ein Widerstand. Da fängt man an zu stänkern. Da geht man auf die Stanz. Da redet man schlecht. Luther hat es mit Murren übersetzt. Da murrten die Juden über ihn. Weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Also aus dieser Atmosphäre stammt unsere Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es ist eine Kampfsituation. Eine Entscheidungssituation. Das ist nicht nur so eine Situation, dass jeder bei Jesus, dass Jesus mit offen, also Jesus steht schon mit offenen Armen da. Klar, und wartet auf jeden von uns. Aber nicht nur so, um gestreichelt zu werden, sondern es ist eine wirklich eine herausfordernde, eine entscheidende Situation. Denn jetzt wird deutlich, wer zu Jesus kommt, der hat nicht mehr die Mehrheit und den Mainstream auf seiner Seite. Entscheidet sich's. Da die große Masse, für die ist klar, dieser Jesus, ein Nazarener, der tut auch Wunder, der tut auch Zeichen, der sorgt sich ums Wohl, der macht Wein und Brot und kümmert sich um die Gesundheit. Klar, schön, toll. Aber der Anspruch, den er stellt, das kann es nicht sein und das sagt die Mehrheit. Also Jesus spaltet die Gesellschaft. Und dann, wer das ganze Kapitel liest, im Johannesevangelium, Kapitel 6, das endet ja dramatisch. Ich überspringe jetzt einige Verse. Da heißt dann ab Vers 66 bis 69, von da an wandten sich viele seiner Jünger, also von Jesu Jünger, es waren ja nicht nur die 12, sondern es waren eine ganze Reihe, die haben das auch nicht verstanden. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Du hast sie ja nicht alle. Klar, wenn du für Wein sorgst, wenn du für Brot sorgst, wenn du für Gesundheit sorgst, da sind wir voll bei dir dabei. Wenn es bei uns glatt durchgeht, wenn wir genügend Wein und Brot haben, dann lässt sich ja gut leben. Da wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Und da fragt Jesus die 12, also diejenigen, der harte Kern, wollt ihr auch weggehen? Da vorne ist die Tür, wenn ihr gehen wollt. Ich hebe euch nicht, gar nicht. Und da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin? Du hast Worte des ewigen Lebens. Nicht nur für die Zeit, wo wir mit den Tischen und Bänken uns unterwegs sind. Du hast Worte des ewigen Lebens, Worte aus der Ewigkeit für unsere Zeit. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist Christus, der Heilige Gottes. Es sind aber nur noch wenige, die dieses Bekenntnis sprechen. Die große Masse mit ihren Wortführern, mit ihren Influencern, mit ihren Followern, die wenden sich von Jesus ab. Wer aber Jesus als den Heiligen Gottes erkannt hat, der kann nicht mehr anders als zu Jesus kommen. Und er erlebt in allen Phasen seines Lebens, auch dann, wenn es an Sterben geht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Den empfange ich mit offenen Armen. Die Frage für mich, ich will die Frage an euch weitergeben, wem folgst du? Wem folgst du? Wir wollen beten. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Könnte ich's irgend besser haben als bei dir, der alle Zeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit? Könnte ich je getroster werden als bei dir, Herr Jesu Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist? Ja, Herr Jesu, bei dir bleibe ich so in Freude wie im Leib. Bei dir bleibe ich, dir verschreibe ich mich für Zeit und Ewigkeit. Deines Winks bin ich gewärtig, auch des Rufs aus dieser Welt. Denn der ist zum Sterben fertig, der sich lebend zu dir hält. Amen.